Herzlich willkommen zu unserem Finale der Predigtreihe, was Christen nicht glauben und zum vielleicht ausschlaggebendsten Thema, was viele davon abhält, zu glauben oder glauben zu können in unserer heutigen Gesellschaft, vielleicht auch gerade in so einer Universitätsstadt wie Kiel, nämlich die Evolutionstheorie. Herzlich willkommen zu dem Thema, Christen verleugnen die Evolution. Ist das wirklich so? Wie stehen wir Christen zur Evolutionstheorie? Wie ist die Spannung, Schöpfung und Evolution wissenschaftlich und auch von der Bibel her zu erklären? Und ich möchte euch einladen, heute in diesem Konfliktthema, das wirklich so in den letzten Jahrzehnten so enorm aufkocht und wenn man so im Internet liest, das kannst du gar nicht ertragen, wie dir die Konfliktherde miteinander umgehen, einfach mal einen reflektierten Blick einzunehmen. Ich weiß nicht, aus welcher Situation du vielleicht herauskommst, nicht bei jedem jedenfalls. Die einen sind vielleicht auch gerade deswegen skeptisch und sagen, ja, so das mit Gott, das ist doch eigentlich widerlegt durch die Evolution. Gott hat es ja gar nie gegeben, der hat ja gar nicht eingegriffen, das war ja alles naturalistisch von selbst entstanden. Und da einfach mal zu überlegen, ja, will ich das wirklich mal hinterfragen oder glaube ich nicht wirklich eigentlich einer Prägung, die mir auch so vorgegeben ist? Oder ist das wirklich alles wissenschaftlich belegt? Vielleicht aber auch die andere Seite. Als Christ, wenn du an die Schöpfung glaubst, vielleicht möchte ich dich oder ich hoffe, dass ich dich heute auch ermutigen kann, in dieser Welt der Wissenschaft, wenn du vielleicht auch im Studium da unterwegs bist, eine Position einzunehmen, die einfach Leuten auch etwas weitergeben kann und die sinnvoll ist und die irgendwie auch Mut macht. Ich möchte beginnen mit meiner eigenen Geschichte. Ich, Andi hat es schon angedeutet, bin Biologie- und Geografielehrer für Gymnasien und ich habe letztes Jahr mein Referendariat abgeschlossen. Und wenn du so als Christ in das Referendariat kommst, gerade bei den Biologielehrern hier in Schleswig-Holstein, dann ist es schon ein bisschen spannend, weil du quasi zu den wenigen gehörst, die letztendlich in dem ganzen Land Schleswig-Holstein das Referendariat machen für Gymnasiallehrer. Und wir haben letztes Jahr eine neue Fachanforderung bekommen. Vielleicht kennst du den Begriff Lehrplan noch, der ist veraltet. Man sagt dazu heute Fachanforderung. Und die Fachanforderung, die frisch in meinem Ausbildungsjahr entstanden sind, die kreiert wurden, ich kenne auch Leute, die dort mitgewirkt haben, die haben die Evolutionstheorie zu der Maxime des Evolutionsunterrichts gemacht, des Biologieunterrichts gemacht. Das heißt im Prinzip, Biologieunterricht ist nicht mehr einfach so alle Teilbereiche, Genetik und Neurobiologie und so, sondern plötzlich soll alles irgendwie zur Evolutionstheorie hinführen. Und es war für mich schon sehr spannend, eine gewisse Passage relativ am Anfang dieser Fachanforderung zu lesen. Und ich will sie euch einfach mal mitgeben, weil sie mich durchaus herausfordert. Schade, das Bild ist irgendwie verzerrt. Dann müsst ihr mir gut zuhören. Es tut mir leid, aber das ist noch technische Probleme. Vielleicht kriegen wir das bald geregelt. Aber ich lese es euch mal vor. Der zentrale fachspezifische Beitrag der Biologie zur allgemeinen naturwissenschaftlichen Grundbildung ist die Evolutionstheorie. Sie bildet in den Naturwissenschaften eine unbeschrittene Theorie, mit der Phänomene in allen Bereichen der Biologie erklärt werden können. Die Evolutionstheorie ist das vereinigende, übergreifende Organisationsprinzip der modernen Biologie. Sie umfasst Erkenntnisse zum Selbstverständnis der Menschen in seiner Umwelt, zu seiner Gesundheit, zu seiner kulturellen Entwicklung sowie zu seiner sozialen Interaktion. Die Kenntnis wesentlicher Aussagen der Evolutionstheorie über die Entwicklung des Lebens auf der Erde sowie den Mechanismen und die Dynamik von Evolutionsprozessen gehört deshalb zum unentbehrlichen Fundament der naturwissenschaftlichen Bildung, über die alle Schülerinnen und Schüler verfügen sollen. Die Evolutionstheorie liefert den Lernenden ein Instrument, mit dem sie die Vielfalt der heutigen Lebenserscheinung schlüssig erklären und mit dem sie auf naturwissenschaftlich feindliche, kreationistische Vorstellungen reagieren können. Aus diesen Gründen bildet diese Theorie den integrativen Rahmen des gesamten Biologieunterrichts. Das kommt aus den Fachanforderungen. Wenn du das so liest, denkst du dir, okay, schön, dass ich jetzt hier bin. Also alles ist durch die Evolutionstheorie erklärbar in der Natur, steht hier. Sie ist absolut unbestritten, es ist völlig falsch, in der Fachwissenschaft ist das nicht der Fall. Sie ist das Fundament der naturwissenschaftlichen Grundbildung und man kann diesen ignoranten Schöpfungsgläubigen endlich sagen, was Sache ist, so will ich es mal ein bisschen übersetzen. Also den naturwissenschaftlichen, feindlichen, kreationistischen Vorstellungen. Das heißt, ich bin also auch ein Naturwissenschaftsfeind, kann man gleich gegen ankämpfen mit dieser wunderbaren Evolutionstheorie. Mit diesem Start bin ich reingegangen, das war meine Grundlektüre meines Referendariats. Diese Fachanforderungen kannte man irgendwann relativ gut, sie hatten auch relativ viele Seiten. weil man daraus eben lehren musste. Das sind die Grundlagen als Gymnasiallehrer, wenn du heute Stand, ich glaube, Stand 2018, als Biologieunterricht und Lehrer unterrichten möchtest an den Gymnasien und Gemeinschaftsschulen in Schleswig-Holstein. Und ich bin zu meinem Ausbilder gegangen am Anfang dieses Referendariats und habe gesagt, du, ich bin Christ und ich glaube an die Schöpfung. Und ich habe ihm das am Anfang deutlich gemacht und ich muss sagen, ich habe diese naturwissenschaftliche Anfeindung gegen meinen Glauben jetzt nicht erlebt, also es war, so schlimm war es nicht bei mir. Aber ich habe ihm auch irgendwann mal gesteckt, ich habe gesagt, weißt du was, ich habe den Eindruck, dass die Evolutionstheorie bei uns in der Biologie gar keine Theorie mehr ist, sondern zur Wahrheit geworden ist. Und dann hat er mir einfach zugestimmt und gesagt, ja, so ist es. Und das ist der Stand, den wir jetzt haben in unserer aktuellen Zeit. Die Evolutionstheorie ist mehr oder weniger zur Maxime geworden, also zur Wahrheit, zur unangefochtenen, ja eigentlich zur unangefochtenen Dogmatik. Das war so, was uns Christen immer vorgeworfen wird. Ihr seid so ignorant, ihr seid so dogmatisch, ihr blendet die Fakten aus. Habe ich so den Eindruck, dass es auf die andere Seite auch irgendwie kippt und dass man plötzlich über alles und in allem nur die Evolution sehen darf und sie sozusagen auch nicht mehr hinterfragt. Und ich möchte deswegen drei Thesen mal postulieren, um dieses Spannungsfeld auch so ein Stück weit aufzulösen, die wir heute gemeinsam betrachten werden. Drei Thesen gegen die großen Missverständnisse der Evolutionstheorie und im Bezug zur Schöpfung. Als erstes, Christen verleugnen die tatsächlich nachweisbeobachteten evolutiven Vorgänge in der Natur nicht. Vielleicht wird dich das überraschen, aber ich werde dazu gleich Näheres erklären. Zweitens, die neodarwinistische Evolutionstheorie weist tatsächlich auch in der Fachwissenschaft so bekannt viele Unstimmigkeiten auf und lässt auch in den Fachkreisen viele Zweifel aufkommen. Und drittens, Glaube und Wissenschaft widersprechen sich nicht. Und ich glaube, wir brauchen nur eine bessere Diskussionskultur und die Möglichkeit, auch gegen die Mainstream-Theorie auch nochmal etwas anderes sagen zu dürfen. Und diese drei Thesen möchte ich heute mal mit euch genauer betrachten. Als erstes muss ich euch natürlich ein bisschen erklären, wieder mit in die Schule reinnehmen, was ist denn die Evolutionstheorie? Ich versuche das relativ simpel zu machen. Hab ein bisschen Verständnis, dass die erste Zeit der Predigt keiner klassischen Predigt entspricht, sondern eher einem Fachvortrag. Aber ihr kennt mich so ein bisschen. Die mich kennen, wissen, es wird hoffentlich nicht so langweilig. Also das ist der Charles Darwin. Der hat gelebt von 1809 bis 1882, war übrigens Theologe und Naturforscher und ist durch die Welt gereist und hat verschiedene Beobachtungen gemacht. Und ihm ist irgendwie aufgefallen, bei seinen Beobachtungen, dass irgendwie sich was entwickelt in der Natur. Er war zum Beispiel auf den Galapagos-Inseln westlich von Ecuador und hat da beobachtet, dass es irgendwie so eine Art Fortentwicklung von Vögeln gibt und dazu mehr gleich. Und er hat dann eine Theorie aufgestellt und die Theorie versuche ich mal vereinfacht so zu beschreiben. Durch Selektion und Variation kommt es langfristig zu einer natürlichen Auslese der Individuen einer Art, die durch Zufall besser angepasst sind als ihre Artgenossen. Dadurch ändern sich die Merkmale einer Art über viele Generationen hinweg. Um es noch ein bisschen einfacher zu erklären. Es gibt Prozesse, die er beobachtet hat. Selektion bedeutet, oder ich fange mal anders an, Variation. Jedes Nachkommen eines Tieres, eines Lebewesens ist irgendwie anders. Ihr wisst das auch, wenn ihr Kinder habt, sie sieht nicht komplett gleich aus wie ihr selbst. Und ihr habt immer so ein bisschen Variation drin. Und jetzt hat er beobachtet, auf den Galapagos-Inseln, da war es irgendwie so, dass die Vögel unterschiedlich aussahen, einfach unterschiedliche Schnäbel hatten, unterschiedlichen großen oder kleinen Körperbau und er hat gemerkt, Moment, das passt perfekt zu den Umweltumgebungen, die dort vorherrschten. Und man kann einfach beobachten in dieser, ich nenne es Mikroevolution, ich erkläre das nochmal genauer gleich, dass dort so eine Selektion passiert. Das heißt, die besser angepassten, vielleicht habt ihr schon mal was von Survival of the Fittest gehört, das bedeutet nicht die stärkeren, sondern die besser angepassten, die können sich ergo natürlich besser durchsetzen, kriegen vielleicht ein besseres Nahrungsangebot oder haben ein besseres Nahrungsangebot, können mehr Nachkommen bringen und das bedeutet letztendlich, die können sich als ihre Gruppe von Tieren, ich sag's mal ganz einfach, einfach besser entwickeln oder haben mehr Nachkommen und dadurch setzen sie sich letztendlich mehr durch und es könnte dazu kommen, dass es dann die anderen Gruppen von Tieren irgendwie verdrängt und dann haben wir eben eine Art Entwicklung, dass bestimmte Merkmale von Tieren sich besser durchsetzen und dadurch auch weitergegeben werden, wieder in die nächste Generation und so weiter. Um das so einfach zu formulieren, hat er genau diese Theorie entdeckt. Und als diese Theorie von ihm entdeckt wurde, war natürlich, das war eine heiße Zeit, das war um 1850 so herum und das war eine Zeit, wo jeder geglaubt hat, alles das, was jetzt in der Natur zu sehen und vorhanden ist, ist komplett geschaffen von Gott. Es ist einfach alles geschaffen und seine Theorie war natürlich überhaupt nicht beliebt. Und wie gesagt, ich finde, in der heutigen Zeit kippt es in die andere Richtung, aber dazu gleich mehr. Was er noch nicht wusste, ist, wie das eigentlich in der Genetik funktioniert. Er dachte noch, so in uns drin ist die DNA irgendwie so eine Suppe und so, ne? Also die Zelle kannte er auch noch nicht so komplett genau. Das wurde aber irgendwann dann weiter untersucht und die heutige vorhandene neodarwinistische Theorie oder man nennt sie auch manchmal synthetische Evolutionstheorie, wurde eben erweitert um die genetischen Faktoren, die man kennengelernt hat. Da hat man gemerkt, okay, tatsächlich geht das über Gene, die dann rekombiniert werden. Das heißt, wenn denn Mutter- und Papazelle sich vereinen in der Meiose, dann kommen immer wieder unterschiedliche Gene zusammen und plötzlich ist da eine Rekombination. Und genau. Ist jetzt biologisch nicht optimal erklärt, aber ich hoffe, es ist einfach erklärt. Und Mutation hat man auch herausgefunden. Es gibt auch irgendwie sprunghafte Veränderungen bei Genen, die dann auf einmal zufällig auftreten. Und das heißt, da ist auch irgendwie so eine Variation dadurch möglich. Und dann hat Darwin, wurde die darwinistische Theorie darum erweitert, weil das kannte er so noch nicht. Das war so am Anfang des 20. Jahrhunderts kamen da die Erkenntnisse. Und ich möchte erklären, was diese Mikroevolution wirklich beobachtet und was wirklich beobachtbar ist. Das, was wir beobachten, ist jetzt hier dieses Beispiel, zum Beispiel von den Galapagos-Inseln. Wir haben hier also Vögel mit unterschiedlichen Schnäbeln und auch tatsächlich unterschiedlichen Körperbau. Und jetzt kann man das leider hier nicht so lesen, aber das sind die Inseln. Und er hat beobachtet, dass eben unterschiedliche Arten perfekt eigentlich angepasst in ihrem Lebensraum vorhanden sind, zu beobachten sind. Und wahrscheinlich ist diese Vogelart, wobei es eigentlich Unterarten sind, von einer Festlandart hat sich davon entwickelt, stammt von dieser Art ab. Und das ist das, was er beobachtet hat und das ist das, was man tatsächlich auch bei Bakterien beobachten kann. Bakterien können sich also sogar, man weiß mittlerweile sogar aktiv auch anpassen, das ist ein bisschen komplizierter, aber man sagt eigentlich in der Evolutionstheorie, es gibt diese Anpassung, die einfach durch diese ungerichteten Prozesse passiert. Also da ist nichts, was irgendwie gesagt, du passt dich jetzt an, sondern das passiert halt einfach über Jahrmillionen und über Rekombination und Mutation, Selektion und dann passiert eben diese Variation. Und diese Mikroevolution, diese wirklich zu beobachtenden Veränderungen, besagen eigentlich, dass Evolution wirklich vorhanden ist, innerhalb aber vorgegebener Organisationsmerkmale. Das heißt, quantitative Veränderungen können wir tatsächlich wissenschaftlich beobachten, aber bei bereits vorhandenen Organen, bei Strukturen oder Bauplänen, die schon vorhanden sind. Also was man wirklich wissenschaftlich beobachten kann, ist eine Mikroevolution. Und da spricht aus christlich-biblischer Sicht auch überhaupt nichts gegen. Und das ist das, was viele auch gar nicht wissen. Und deswegen muss ich jetzt einen Unterschied machen zwischen Mikroevolution und das, was aber dann aus dieser Theorie gemacht wird, nämlich sie über alle evolutiven Vorgänge plötzlich dann eben erweitert wird, was aber nicht so einfach nachweisbar ist. Die Mikroevolution ist letztendlich die Evolution innerhalb von Grundtypen. Da sind also schon Grundtypen da. Ich meine, jeder, der irgendwie schon mal was gezüchtet hat oder einen Züchter kennt, der weiß, ja Moment, man kann da schon ein bisschen was anderes rauskriegen. Ja, ich weiß auch nicht, ob zu Jesu Zeiten waren wahrscheinlich noch keine Dackel unterwegs. Das ist durchaus ganz klar nachgewiesen und wenn wir innerhalb von Organisationsgrundtypen schauen, dann finden da wirklich Variationen statt. Aber was die mag, also das ist eine Art Optimierung schon klar, auch bei Bakterien Resistenzen und so weiter. Bei der Makroevolution sagt man aber nun und bringt diese Theorie auf diese Stufe und sagt, ja, bestimmt hat sich dann alles voneinander entwickelt und alles stammt voneinander ab, im Prinzip von einem Einzeller. Und diese Makroevolution ist aber eben nicht so einfach beobachtbar, sondern sie ist und bleibt eine Theorie. Und darauf möchte ich mal eingehen, denn aus christlicher Sicht und aus evolutionstheoretischer Sicht gibt es da diesen riesengroßen Unterschied. Als Christ ist es für mich völlig klar, dass Gott die Grundlebewesen geschaffen hat. Er hat die Lebewesen geschaffen, er hat sie gut gemacht. Ja? Und dann hat er ihnen eine Entwicklung, also es gibt Möglichkeiten, dass sich das variiert, dass sich was entwickelt, aber nur innerhalb der geschaffenen Wesen. Und die Evolutionstheorie sagt aber nein, nein, alles ist tatsächlich aus einem Typ entstanden, aus einem Einzeller, dann kam die Mehrzeller und so weiter und so fort. Und dann irgendwann kam immer eine größere Höherentwicklung. Wünschenswert wäre jetzt, wenn man in der Wissenschaft tatsächlich über diese unterschiedlichen Theorien reden könnte. Aber was ich beobachte, ist, dass es immer schwieriger möglich wird. Und ich möchte als nächstes tatsächlich auf diesen Punkt eingehen, ist die Kritik an der Evolutionstheorie überhaupt noch möglich? Und das, was man beobachten kann. Ich habe hier auch ein Buch von einem Wissenschaftler, ich glaube aus Finnland kommt der, der schreibt Evolution, Kritik unerwünscht, weil das immer härter wird. Und ich möchte erklären, wie ich das auch selber so empfunden habe, um danach dann auch an die Kritik erst ranzugehen, um uns erstmal so ein bisschen darauf vorzubereiten, warum kann man nicht darüber sprechen. Ich habe in der Schule, wie das so ein guter Lehrer macht, am Ende, kurz vor den Ferien, was macht ein guter Lehrer kurz vor den Ferien? Ja, genau, Einstimmigkeit, dankeschön, ist alles noch ganz normal, wie früher bei euch auch. Man zeigt einen schönen Film, ja, technisch sind wir immer besser ausgestattet in den Schulen und in dem Film, ich habe mich natürlich nicht gut vorbereitet, habe ihn vorher nicht komplett geguckt, ne? Auf jeden Fall, ich war auch begeistert von dem Naturfilm, kam da die Wasserspinne vor. Die Wasserspinne, es ist großartig, ja, die macht eine Luftblase um sich herum, durch die sie atmet unter Wasser und zwar, man weiß mittlerweile, bis zu einen Tag lang kann die in dieser Luftblase unter Wasser atmen. Das liegt daran, dass die Luftblase so gestaltet ist, dass dass Sauerstoff aus dem Wasser hinein diffundieren kann. Ist großartig. Ich sitze hinten schön im Film gucken mit den ganzen Schülern. Neben mir sitzt einer meiner besten Schüler, der naturwissenschaftlich unheimlich interessiert war. 8., 9. Klasse war das. Und er sagt plötzlich zu mir, Herr Gabers, wie soll denn das evolutionsmäßig entstanden sein? Und ich war völlig überfordert mit der Situation, bevor ich wusste, was ich genau antworten sollte in der Situation, sagte er, ja, aber es muss ja auf jeden Fall durch Evolution entstanden sein. Das war für ihn völlig, völlig klar. Also es ist eine Indoktrinierung eigentlich schon da, die dann sagt, du musst es so entstehen lassen. Und dann habe ich gegrübelt und gegrübelt. Er hat völlig recht, ja. Dann soll eine plötzliche Mutation oder eine Variation dazu führen, dass die Spinne möglicherweise merkt, dass sie eine Luftblase machen kann. Genau in dem Moment geht sie unter Wasser, weil dann kommt ein Feind und dann kann sie besser überleben. Und man fragt sich, ach, wie soll das alles passieren? Und es ist vielleicht nicht das beste Beispiel, aber die Frage ist ja, was machen wir mit diesen Fragen? Und tatsächlich entstehen immer mehr Fragen zurzeit in der Fachwissenschaft, die sagen, eigentlich ist eben nicht die Höherentwicklung und die Neuentstehung von Arten, die komplexe Organe hervorgebracht hat, das ist eigentlich nicht so einfach zu erklären. Und jetzt gab es 2016 eine Fachtagung von der Royal Society in London, die älteste professionelle wissenschaftliche Gesellschaft in Europa, soweit ich weiß, die eingeladen hat zu neue Trends in der Evolutionsbiologie. Dahinter steckt der Gedanke, dass man einfach vieles nicht mit der neodarwinistischen Theorie erklären kann. Und dann wurden auch Kritiker eingeladen, es wurden auch Intelligent Designer eingeladen, das sind Leute, die also an einen intelligenten Schöpfer oder Designer, an jemanden, der es kreiert hat, glauben und das auch aus naturwissenschaftlichen Gründen glauben, nicht unbedingt aus christlicher Sicht oder so. Die wurden auch eingeladen, die haben natürlich keinen Vortrag bekommen, aber sie wurden zumindest eingeladen. Und ein gläubiger Professor aus Deutschland, der beschreibt von dieser Tagung und sagt, dass da echt viel Kritik gekommen ist und viel, also nicht aus christlicher Sicht, ne, sondern aus wissenschaftlicher Sicht an dieser Evolutionstheorie. Und er schreibt, damit befinden wir uns in einer bemerkenswerten Lage. Nach 60 Jahren der massiven Dominanz des Neodarwinismus, der nicht selten weltanschauliche Züge angenommen hat und über Jahrzehnte als letzte nicht hinterfragbare Wahrheit in unseren Schulen gelehrt wurde, spricht heute sehr vieles dafür, dass dieser Erklärungsansatz der Evolutionsbiologie den Evolutionsprozessen auf jeden Fall sehr unzureichend beschreibt. Soweit ich sehe, wird eine zentrale Frage nicht beantwortet. Woher kommen neuartige Konstruktionen in der Natur? Anders gefragt, wie entsteht neuartige biologische Information? Und dann passierte Folgendes. Dann hat ein Nicht-Christ einen Vortrag gehalten und er thematisiert die Beobachtung, dass die Lebewesen Merkmale von Design tragen. Also von jemandem, der es irgendwie konstruiert haben muss eigentlich. Und obwohl er keinen Zweifel daran ließ, dass er den Glauben an einen Designer verhemmt ablehnte, kam es zu engagierten Wortmeldungen. Das heißt, dann ging es richtig los, in denen gefordert wurde, auf gar keinen Fall von einem Design des Lebens zu sprechen. Also das ist nicht en vogue, das darfst du nicht sagen. Nachdem Gardena, also dieser Forscher, darauf beharrte, dass die Designmerkmale des Lebens unübersehbar seien und dass man mit dieser Tatsache umgehen müsse, und jetzt kommt's, rief eine Teilnehmerin laut und unüberhörbar emotional in den Saal, aber nicht Gott, nicht Gott. Und darüber schreibt Professor Scherer dann letztendlich, dass es einfach schade ist, dass seine Kollegen in der Biologie einfach diesen, er schreibt hier, den offensichtlichen Einsicht, dass Leben nicht auf Materie reduzierbar ist, sondern unter der Voraussetzung des Geistigen verstanden werden muss. Um zu dieser Erkenntnis zu gelangen, muss man noch nicht einmal religiös sein, wie der weltberühmte atheistische Philosoph Thomas Nagel vor kurzem eindrücklich zeigte. Kommt noch einmal die Zeit, in der meine Kollegen den Gedanken wiederzufassen wagen, dass die atemberaubenden, genialen Konstruktionen des Lebens, die sie in ihren kühnsten Träumen nicht erahnten, bevor sie staunend entdeckten, vom Schöpfer allen Seins in Daseins gerufen wurde. Das ist so, wie es der Forschungswelt zurzeit geht. Vielleicht geht es dir auch immer so, dass so diese Anfeindungen kommen. Und ich möchte noch ein Video ganz kurz einblenden. Der Kim macht das gleich für mich. Es geht um den Dr. Günther Bechli, der tatsächlich aus wissenschaftlicher Sicht angefangen hat, eine Ausstellung zu machen über die Evolution. Also er ist lange Jahre lang als Kurator an dem Naturkundemuseum in Stuttgart angestellt gewesen und einer der führenden Paläontologen in Deutschland, hat also nach Fossilien und so weiter geforscht. Nach ihm sind auch einige Libellenarten benannt worden und er hat die größte Evolutionsausstellung gemacht im Darwin-Jahr. Das war 2009. Da hat sich das großartige Buch in der Naturwissenschaft, die Entstehung der Arten, nämlich 150 Jahre gejährt von Darwin, und er hat dann diese Ausstellung gemacht und er hatte vor, die Ausstellung richtig groß aufzuziehen und diese ganzen Intelligent Designer und Kreationisten und Schöpfungsgläubigen so richtig blöd dastehen zu lassen. Dann hat er so eine Wippe konstruiert und auf der einen Seite hat er dieses fette Werk von Darwin, die Entstehung der Arten, hingepackt mit so richtig Gewichten und auf der anderen Seite komplett die Literatur aus Amerika, USA besorgt, die auch hier liegt, über die Evolutionskritik, und die war natürlich völlig leichtgewichtig und blieb immer noch oben, und das Werk von Darwin, das war richtig gewichtig da unten, und das hat er auch umgesetzt, also das konnte man so besichtigen, also hat das richtig so in die Waagschale gebracht, diese leichtgewichtigen, komischen Argumente dann nur auf die eine Seite und dann Darwins Evolutionstheorie auf die andere Seite. Und dann hat er das umgesetzt, nur dafür hat er dann auch sich die Bücher eben bestellen müssen. Er war ja schon immer materialistischer Atheist und konnte mit dem Christentum am wenigsten anfangen. Also wenn eine Religion, dann auf gar keinen Fall das Christentum. Und hat sich also dann aber ein bisschen diese kritischen Bücher auch durchlesen müssen, wollte sich darüber auch informieren, falls dann eben auch Leute in diese Ausstellung kommen. Und jetzt sehen wir ein kurzes Video, was passiert, als ein Naturwissenschaftler diese Bücher anfängt zu lesen. Und als es so weiterging, forschte er immer mehr in diese Richtung. Und tatsächlich kann man das in dem Video sehen, das ist halt leider zu lang, aber das müsst ihr euch unbedingt anschauen, gibt es auf YouTube frei verfügbar von Günther Bechli, Zweifel an Darwin. Als er das dann sich weiter anschaut, als er sich weiter damit beschäftigt, fängt er irgendwann an zu merken, nee, es ist eigentlich viel wahrscheinlicher, tatsächlich aus wissenschaftlichen Sichtweisen, dass man an einen intelligenten Initiator irgendwie denkt, ja. Und irgendwann später kommt erst, dass er sich auch tatsächlich zum Christentum hinwendet. Aber als er anfängt, eben kritisch darüber zu schreiben, publiziert er das bewusst auf einer privaten Website, also nicht auf der Website von dem Museum oder so, sondern auf einer anderen. Und dann passiert aber Folgendes. Das wird immer bekannter, dass er Kritiker wird. Und dann ganz am Ende des Videos blenden wir jetzt noch die letzten Minuten ein, was dann mit seinem Job passiert. Unbedingt die Empfehlung, das mal nachzuschauen, weil die ganze Mitte vom Video habe ich jetzt ausgelassen, wo er die Argumente eben aus wissenschaftlicher Sicht auch darstellt. Also jemand, der nicht aus christlicher Sicht, sondern aus naturwissenschaftlicher Sicht eigentlich dazu kommt, dass Zweifel an Darwins Theorie durchaus nicht so einfach auszuräumen sind. Warum erzähle ich das euch jetzt? Vielleicht bist du als Christ, der sagst, ja, das ist wirklich eigentlich richtig, richtig traurig und das macht einen vielleicht auch so ein bisschen wütend, aber das muss es nicht machen, weil wir als Christen, wir wissen, dass uns das auch vorausgesagt ist, dass wir immer wieder Druck und Bedrängung und Verfolgung erleben werden. Aber vielleicht ist es für dich, wenn du noch nicht so richtig daran glaubst, so ein Punkt, mal drüber nachzudenken, bin ich nicht wirklich auch ganz schön dogmatisch mittlerweile geprägt worden von Schule und Uni und so weiter. Und das habe ich vorgeschoben, bevor ich jetzt nochmal auf die Argumente in der Übersicht komme und mal drauf eingehe, ja, was ist denn eigentlich diese Kritik? Und einfach mal drüber nachzudenken, dass wir immer auch in Schule von Belegen für Evolution reden, aber es eigentlich nur Indizien sind und keine Belege. Aber es einfach so gelehrt werden muss und das ist einfach traurig und wir werden es jetzt mal mit ein paar Inhalten beschäftigen. Um das nochmal zu gegenüberzustellen, ich habe es auch bewusst nicht Belege der Evolutionstheorie genannt, sondern eben Indizien. Und zwar geht es jetzt eben um diese Makroevolution, ja, die gelehrt wird. Und die besagt im Prinzip, und ich mache so eine Gegenüberstellung gleich zu der Kritik, die besagt, durch Evolution haben sich Mehrzeller aus einem Einzeller über Jahrmilliarden entwickelt. Und dann gibt es die typischen Belege, die ihr auch gelernt habt in der Schule vielleicht, Fossilienfunde, zeigen viele Übergangsformen, Ähnlichkeiten zeugen von einer gemeinsamen Abstammung, Pseudogene, also Gene, die eigentlich gar keine Funktion in unserem Körper haben zum Beispiel, sind Rückstände von unserer Abstammung her, das ist auch ein typisches Argument, und lange Zeiträume ist also die Konsequenz oder die Theorie daraus, lange Zeiträume mit vielen Übergangsformen haben dann eben neue andere Lebewesen und Tiergruppen entstehen lassen. Und ich möchte jetzt auf ein paar Sachen eingehen, ich kann nicht auf alles detailliert eingehen, dafür gibt es dicke Bücher. Ja. Als erstes, das beschreibt eben auch Dr. Bechli als eins der größten Punkte, die ihn auch in Zweifel gebracht haben, er, der selber mit Fossilien sehr viel arbeitet, er sagt, Fossilienfunde zeigen eigentlich, dass plötzlich Tiergruppen, so nenne ich es jetzt einfach mal vereinfacht, plötzlich und zwar fertig entstehen. Das zeigt eigentlich eher der Fossilienbericht. Also es gibt schon viele Mosaikformen, das darf man als Christ auch nicht ganz so falsch verstehen und sagen, es gibt ganz viele Missing Links oder so. Da gibt es auch in der Sprache irgendwie so ein bisschen Probleme, da zu kommunizieren. Es gibt schon viele Formen, die zeigen hier mal so ein Merkmal davon und ein Merkmal davon. Es gibt auch heute noch das Schnabeltier, ja. Vielleicht schon mal gehört, müsst ihr mal Schnabeltier und Mosaikform eingehen. Aber was eben der Bechli auch sagt, ist, Moment mal, es zeigt eigentlich explosionsartig völlig fertige Baupläne. Es sind immer nur fertige Baupläne. Und die Übergangszeiten, dass jetzt alles schrittweise zu neuen Tiergruppen entstanden sein muss, sind viel zu knapp. Das passt evolutionsmäßig. Es gibt richtig mathematische Evolutionsmodelle, die du das berechnen kannst. Die Berechnungen passen überhaupt nicht zu den Funden. Und deswegen sagt er nochmal in diesem Video, wir haben durchaus einige Übergangsformen, aber was im Fossilbericht auffällig ist, dass die Gruppen immer abrupt auftauchen. Selbst wenn wir irgendwelche Übergangsformen haben, dann entwickeln sie sich nicht, als hätten wir sozusagen erstmal einen Viertelflügel, dann einen halben Flügel, dann einen ganzen Flügel. Sondern es treten bestimmte Gruppen plötzlich ohne irgendwelche Übergänge auf und zwar erdgeschichtlich in so geringer Zeit. Die Organisationsformen, die Lebewesen, die wir haben, die sind eigentlich fertig, die sind gut funktional und deswegen kann man dieses Indiz tatsächlich auch anders interpretieren. Zweiter Punkt, Ähnlichkeiten zeugen von einer gemeinsamen Abstammung. kann man sagen, das ist ein Indiz dafür. Aber ich finde, es ist total legitim auch zu sagen, nee, Moment mal, Ähnlichkeiten können auch von einer schöpferischen Handschrift zeugen. Von einem, der es kreiert hat, der sagt, ey, ich schaffe was Ähnliches, das ist meine Handschrift in diesen Geschöpfen. Und was passiert, wenn wir in Geschöpfen Ähnlichkeiten, also es geht ja häufig um die Knochen in den Gliedmaßen und so weiter, ja, also die dann eben auch bei anderen Tiergruppen ähnlich sind und so. Und was bedeutet es eigentlich, wenn es ein Schöpfer getan hat, dann finde ich doch, dass da eine Möglichkeit auch ist für ein größeres Verständnis und für eine größere Verbundenheit zu anderen Lebewesen. Also das kann man durchaus auch eben anders erklären, meines Erachtens. Pseudogene, da weiß man mittlerweile auch, dass viel mehr auch funktional sind, als man das noch vor 10, 20, 30 Jahren gesagt hat. Ja? Also man weiß viel mehr Unterschiede auch tatsächlich, die da sind und es ist auch immer nur ein Stand der Interpretation tatsächlich. Und ein wirklich, und das wirklich wahrscheinlich größte Problem der Evolutionstheorie ist, dass neue Organe und komplexe Strukturen nicht durch einzelne Mutationen entstanden sein können. Das hat auch Darwin schon gewusst und ich möchte euch dafür ein Beispiel geben. Darwin sagte in seinem Buch Entstehung der Arten, wenn gezeigt werden könnte, dass ein komplexes Organ existiert, das sich in keiner Weise mittels mehrerer aufeinanderfolgender geringfügiger Veränderungen gebildet haben kann, so würde meine Theorie mit Sicherheit zusammenbrechen. Was er damals noch nicht wusste, ist, selbst die kleinsten Organisationsstrukturen in der Biologie, hier zum Beispiel eine Bakteriengeißel, sie bestehen nur aus 40 Proteinen, nur 40 Proteine. Wenn du irgendein Protein davon wegnimmst, funktioniert davon nicht mehr, nicht. Das heißt, du kannst nicht ein, zwei Proteine als erstes haben, dann sind die überlebensfähig und dann kommen irgendwie andere, die noch entstehen und dann konstruiert sich das alles zusammen. Das Gegenteil ist der Fall. Diese Bakteriengeißel, Moment, funktioniert jetzt gerade das Video nicht? Das wäre schade. Ich wollte das so gerne mal zeigen, gerade für die Ingenieure im Raum. Das ist ein richtiger Elektromotor mit Rotor, mit Achse, mit Buchse, mit Propeller. Der hat, weiß nicht, ob das hier 100.000, sind das Umdrehungen pro Minute? Ich weiß nicht genau, was die Maßeinheit ist. Eine Viertelumdrehung für einen Wechsel der Drehrichtung. Das funktioniert perfekt, also wirklich wie ein Motor. Also so bewegt sich tatsächlich die Bakteriengeißel, das weiß man genau jetzt. Und ihr seht, alles funktioniert perfekt zusammen. Das ist großartig und jeder, der irgendwie vielleicht schon mal eine Mausefalle gesehen hat, würde sagen, ja, wenn nur ein Teil der Mausefalle da ist, dann funktioniert sie leider nicht. Und sie ist auch nicht funktional, sie wird also es auch nicht durchbringen, sie wird es nicht schaffen, sie wird ihre Funktion nicht erfüllen. Und wenn man das so sieht und dieses Video sich anschaut, dann merkt man einfach, selbst die kleinsten Dinge, die nur 40 Proteinen bestehen, sind so perfekt in sich, dass da Einzelnes einfach gar nicht ohne jetzt also schrittweise sich nicht hätte entwickeln können. Es gibt bei diesem perfekt funktionierenden Motor, und das sieht man bei vielen anderen Organisationsstrukturen in Lebewesen auch so, es gibt da nicht die Möglichkeit, dass das Stück für Stück entsteht. Das würde gar nicht funktionieren. Und das ist für mich letztendlich eins der größten, ausschlaggebendsten Argumente auch gegen die Evolutionstheorie. Ich komme zum letzten Punkt. Wenn wir uns das so anschauen, Evolution oder Schöpfung, dann wollte ich eigentlich heute deutlich machen, wir müssen wieder lernen, dass sich Glaube und Wissenschaft nicht widerspricht. Dass wir genauer hinschauen und sagen, ja, Moment mal, sind die Argumente wirklich richtige Beweise oder sind das Indizien? Und dass wir lernen, miteinander darüber zu sprechen. Und wenn ich mir das anschaue und sage, und auch sehe in der Wissenschaftsgeschichte, dass gerade in der westlichen Kultur die Wissenschaft so geboomt ist, nicht weil sie antigöttlich war, sondern weil sie an den christlichen Gott geglaubt hat. Weil sie wusste, die ganze Natur ist nicht völlige Willkür, sondern ein Gott hat sie geschaffen, hat auch die Naturgesetze geschaffen. Und diese Naturgesetze können wir erforschen. Es funktioniert nach Gesetzen und nach Regeln und nicht nach Gott so und so, der das Wetter macht und Gott so und so, der alles willkürlich macht, sondern es gibt einen Schöpfergott, einen christlichen Gott, der Regeln reingelegt hat in die Natur. Das widerspricht sich keinesfalls und auch heute noch, wenn ihr Wissenschaftler fragt, würden sie sagen, ja Gott, können wir so gar nicht beweisen. Das heißt aber auch, wir können ihn nicht widerlegen, sondern Gott, wenn er wirklich uns geschaffen hat, dann entzieht er sich unserer wissenschaftlichen Argumentationsebene vollkommen und wir müssen anfangen,
wieder das an uns herankommen zu lassen und zu sagen, Moment, das stimmt überhaupt nicht. Evolution hat Gott überhaupt nicht widerlegt, sondern Gott ist darüber hinaus zu entdecken. Und einen zweiten Punkt möchte ich sagen und auch deutlich machen. Die Natur steckt meines Erachtens eben voller dieser kreativen und auch dieser funktionalen Dinge, die einfach perfekt designt sind. Aber der Punkt ist, als Christ weiß ich aus der Bibel, das lässt sich nicht und Gott möchte es auch gar nicht beweisen. Er möchte sich gar nicht beweisen, sondern hier im Psalm 19, Vers 2 steht, die Himmel verkünden die Herrlichkeit Gottes und das Himmelsgewölbe zeigt, dass es das Werk seiner Hände ist. Wenn ich in die Natur gucke, nicht nur als Geograf oder Biologe, sondern ihr, euch allen geht das, wette ich wirklich auch so, wenn du in die Natur guckst, ins Detail oder auch ins Große, in die Asymmetrie oder in die Symmetrie oder in das Kühle oder in das Warme, in das Leere oder in das total Vegetative, ist es egal, wenn wir da mal reinschauen, merken wir immer wieder, wie vielfältig, wie großartig, wie verschwenderisch, wie kreativ, wie schön das, wie bunt das gemacht ist. Es ist überhaupt nicht so, dass jedes bunte Lebewesen perfekt angepasst ist. Das ist einfach ein Zeichen für mich von Kreativität, von Großzügigkeit, die Gott einfach zeigt. Und deswegen können wir das nicht beweisen, dass es Gott gibt, aber wir können es, wenn wir ehrlich sind, mal an uns rankommen lassen und sagen, ja, sehe ich in der Schöpfung wirklich nur Funktionalität und Survival of the Fittest, nur das Bestangepasste, oder sehe ich nicht eine enorme Vielfalt, die nebenher existiert? Hebräer 11, Vers 3 steht, wie können wir verstehen, dass die Welt durch Gottes Wort entstanden ist? Wir verstehen es nicht durch die Wissenschaft. Durch das, was wir alles beweisen können, handfest, sondern wir verstehen es durch den Glauben. Durch ihn erkennen wir, dass das Sichtbare seinen Ursprung hat in dem, was man nicht sieht. Nämlich in einer geistigen Intelligenz, in einem Schöpfer, der es kreiert hat, der es ins Leben gerufen hat. Und ich möchte dir noch einen Punkt mitgeben. Was ich an der Schöpfung eher sehe, auch gerade in Zeiten von einer Klimadiskussion, ich sehe eher eine Erlösungsbedürftigkeit als statt als eine Höherentwicklung. Wir haben, meine Frau und ich haben jetzt gestern X-Men geguckt, ja, Höherentwicklung, die X-Men setzen sich durch mit ihren Mutationen und so. Schönes Fantasy, aber es passiert nicht. Eine Höherentwicklung zu neuen Lebensformen, dass alles irgendwie noch besser wird, eine Höherentwicklung beobachte ich nicht. Ich beobachte eher eine Degenerierung. Wenn wir in die Schöpfung schauen, wenn wir schauen, dass die Natur kaputt geht. Ich habe meine Bachelor- und Masterarbeit über Aussterben von Arten geschrieben, über invasive Arten. Ich habe da kennengelernt, wie viel eigentlich passiert in der Natur, wie viel kaputt geht. Wir sehen es jetzt in den Medien, dass wir Menschen versuchen, das Kaputtgehen völlig aufzuhalten. Wir versuchen das als Menschen auch bei unserem Körper immer, dass die Gesundheit niemals aufhört, dass wir niemals kaputt gehen. Und was sehen wir immer? Es passiert aber eine Zerstörung. Eigentlich ist da eine perfekte Schöpfung, nach der wir uns sehnen. Wir sehen so viel Schönes und immer wieder sehen wir aber auch so viel Zerstörung, so viel Tod, so viel geht kaputt in unseren Beziehungen, in unserer Gesundheit, in der Schöpfung und wir versuchen alles aufzuhalten, wir versuchen alles zu bewahren und wir versuchen irgendwie das Perfekte, das Schöpferische, das Paradies wiederherzustellen. Aber wir merken, wir können es nicht. Egal, was wir für das Klima tun, und ich will damit nicht Anti-Klima oder sowas sein, ganz und gar nicht, sondern wir sollten gut mit der Schöpfung und verantwortungsvoll umgehen, auch mit unserem Körper, übrigens ist das Gleiche. Aber wir können den Verfall nicht aufhalten. Und das sagt schon die Bibel in Römer 8, Vers 19. Die gesamte Schöpfung wartet ja sehnsüchtig auf den Tag, an dem die Kinder Gottes in ihrer ganzen Herrlichkeit erkennbar werden. Denn alles Geschaffene ist der Vergänglichkeit ausgeliefert, unfreiwillig. Gott hat es so verfügt. Es gibt allerdings Hoffnung. Auch die Schöpfung wird einmal von dieser Versklavung an die Vergänglichkeit zur Herrlichkeit der Kinder Gottes befreit werden. Denn wir wissen, dass die gesamte Schöpfung bis heute unter ihrem Zustand seufzt, als würde sie in Geburtswehen liegen. Die ganze Schöpfung seufzt eigentlich. Und wenn wir ehrlich sind und in die Natur schauen, dann merken wir, wir sehen uns auch danach. Wir sehen uns irgendwie nach einer neuen Schöpfung. Wir sehen uns nach einem Leben, das nicht kaputt geht. Gerade wenn man älter wird und merkt, boah, es wird irgendwie, ich hätte nie gedacht, dass ich krank werde. Ich hätte nie gedacht, dass ich was mit dem Rücken kriege. Und dann plötzlich passiert es und wir sehen uns nach diesem neuen Leben. Wir sehen uns eigentlich nach einem Leben, das nicht kaputt geht. Wir sehen uns danach, dass Gottes perfekte Schöpfung eigentlich bleibend und dauerhaft beständig ist. Und genau das ist aber das, was der Glaube uns tatsächlich anbietet. In der Bibel sagt uns Gott, nach dem, was uns Gott versprochen hat, erwarten wir eine neue Himmel und eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit herrscht. Wenn du daran glaubst, dass Gott der Schöpfer ist, dass Gott eine neue Erde, neue Himmel schaffen wird, dann wird es einfach, dann ist es eine Hoffnung, die wir haben können, die ich dir zusprechen möchte, die auch dir ein neues Leben verspricht. Eine neue Schöpfung ist uns Christen versprochen, wenn wir daran glauben, dass Gott seinen Sohn gesandt hat, Jesus Christus, der uns erlöst aus dieser Vergänglichkeit, aus diesem Degenerativen irgendwie, das so durch die Sünde in unser Leben reingekommen ist und das uns zerstören möchte, das unsere Beziehung kaputt macht, das Dinge irgendwie beenden lässt, dass Dinge irgendwie zur Trauer und zur Traurigkeit und zum Leid führen lässt. Und Gott gibt uns aber eine Hoffnung und sagt, ich gebe dir ein neues Leben, einen neuen Körper in einer neuen Welt. Und das ist das, was Gott uns verspricht. Und das ist das, wenn wir das im Glauben annehmen, was wir erleben werden. Das ist eine Hoffnung, die ich mir für jeden von uns hier wünsche. Und wenn du magst, kannst du einfach mitbeten, wenn wir gleich beten und auch in diesen Liedern einfach mal drüber nachdenken, ist es nicht wirklich sinnvoll, drüber nachzudenken, dass Gott diese geniale Schöpfung gemacht hat, dass aber eine Kraft da ist, die alles zerstört und dass ich aber jemanden brauche, der mich wieder in diesen ursprungsparadiesischen Zustand bringt und mit dem ich zusammen leben kann, eine Beziehung haben kann, wo mich nichts mehr zerstört, dann kannst du im Gebet auch diesen, vielleicht diesen glaubenden, kleinen Gedanken an Gott sprechen und sagen, wenn es dich wirklich gibt, wenn du wirklich Schöpfer bist, dann zeige mir das. Wir wollen gemeinsam beten und dann noch Lieder singen. Ihr könnt dazu gerne aufstehen. Gott im Himmel, du willst dich uns nicht aufdrängen. Du zeigst deine Kreativität, deine Großzügigkeit, deine verschwenderische Schönheit in deiner Schöpfung. Wir erleben sie, genießen sie und sind dir super dankbar dafür. Du siehst in unserer Zeit, dass viele dich ablehnen wollen und so eine Hartnäckigkeit auch haben, weil sie meinen, du bist gar nicht der Initiator der Schöpfung. Und ich möchte beten für Erweichung der Herzen. Ich weiß nicht, ob auch hier jemand ist oder jemand, der den Podcast hört. Und ich möchte beten, dass du, Herr Jesus, die Herzen jetzt berührst, dass du anklopfst und dass du uns einfach deutlich machst, dass du wirklich existierst und dass du im Glauben zu erleben bist und dass wir ein neues Leben in dir bekommen können. Dass wir eine neue Schöpfung haben werden in einer neuen Welt, die einfach nicht von diesem Verfall und von diesem Zerfall befallen ist. Daran glauben wir und ich möchte beten, dass du uns diese Wahrheit bewusst machst, dass du sie uns allen zeigst und dass wir auch in Gesprächen mit Wissenschaftlern, in Gesprächen mit Kommilitonen, in Gesprächen mit unseren Nachbarn einfach in Liebe von diesem Glauben an dich zeugen können und dass wir eine neue Diskussionskultur auch in der Wissenschaft bekommen, dass du uns Mut gibst, die wir unterwegs sind, auch als Naturwissenschaftler vielleicht selber diese Konfrontation erleben. Wir bitten dich, dass wir gute Gespräche führen können und bitten dich, dass noch viele Menschen dich als Schöpfer des Universums und auch als Schöpfer aller Himmel, als Schöpfer auch von unserer Errettung einfach erleben dürfen. Amen.